Guten Morgen zusammen. Es ist für mich oder für uns als Familie eine Freude, ein Vorrecht, hier sein zu können, so viele Geschwister im Herrn zu sehen. Als ich vor ein paar Wochen in Kasachstan war und dort die Festversammlungen in Astana, beziehungsweise heutzutage heißt die Stadt Nur-Sultan, als da die Festversammlungen waren, war da unter anderem auch ein Gast, ein Besucher aus Kanada bei den Versammlungen dabei. Und einmal nach dem Gottesdienst, dann fragte er mich, sag mal, wie ist das eigentlich bei euch? Also du kommst aus Bolivien, ihr arbeitet mit Kanada zusammen, der Bruder Kowalski, der kommt aus Deutschland und jetzt seid ihr hier in Kasachstan. Unter welcher Organisation oder unter welcher Bewegung arbeitet ihr zusammen? Also was ist die übergreifende, der übergreifende Verein, der euch verbindet, mit anderen Worten? Ich habe seine Frage einfach beantwortet und habe gesagt, es existiert, es gibt nicht solch eine Mission oder solch ein Verein, der uns jetzt direkt so verbindet, diese Länder. Dann sagt er wieder, nein, du verstehst mich nicht. Also welcher Verein, wie arbeitet ihr zusammen? Ich sagte ihm noch einmal, ich denke dreimal, ich sage, ich verstehe deine Frage gut, bloß ich glaube, du verstehst mich nicht. Es gibt da keine andere Organisation, die uns verbindet. Und ich denke, das sollte auch so sein. Der oder wer uns verbindet, ist das Haupt des Leibes, das ist Jesus Christus. Und keine andere Organisation oder Menschen sollten je sich wagen, diese Position irgendwie einzunehmen. So, ich freue mich, ich bin Gott dankbar für die Verbundenheit, die wir durch Jesus Christus haben, weltweit, auch ohne eine übergreifende Organisation oder dergleichen. Es ist für uns als Familie jetzt schon der 5. Sonntag, den wir jetzt nicht mehr in Bolivien sind. Es ist auch der letzte Sonntag, so Gott will, kommenden Sonntag planen wir, endlich wieder zu Hause zu sein. Ich möchte trotzdem kurz die Grüße abgeben aus Bolivien. Ich habe es ja Pfingsten schon getan. Mittlerweile sind die schon fast veraltet und trotzdem für diejenigen, die nicht dabei waren, möchte ich noch einmal auch die Grüße von den zwei Gemeinden dort in Bolivien weiterreichen. Ebenso eigentlich auch die Grüße von Kasachstan, die wir mitgebracht haben. Falls das jemand noch nicht gehört hat, so herzliche Grüße. Ich war auch sehr erfreut über die Kinder, die wir eben vorne gehört haben, gesehen haben. Kinder, als ihr gesungen habt, musste ich daran denken, was würde passieren, wenn ein jeder von euch, die hier vorne gestanden sind, diesen Vorsatz von Daniel tatsächlich für euer Leben mitnehmen und umsetzen, praktisch ausleben würdet. Wenn jeder von euch in der Grundschule, in der weiterführenden Schule, in der Berufsschule später, Universität oder wo immer ihr sein werdet, wenn ihr so fest und treu wie Daniel stehen werdet. Ich glaube, die Stadt Pforzheim oder Umgebung würde dann nicht mehr dieselbe sein, würde sich verändern. Nicht bloß die Gemeinde, das würde eine Auswirkung haben, wenn ein jeder von euch die so leben würde und so auch in den jungen Jahren, in den Kinderjahren diese Entschiedenheit, dieses Verlangen, Gott zu dienen, so zum Ausdruck bringen möchte. Das erste Lied, das wir gehört haben von den Kindern, ist ja bestimmt uns allen bekannt. Ich weiß, die Kinder in Bolivien bei uns singen das auch manchmal. Und mir ist beim Singen etwas aufgefallen, wenn ich das Lied bei uns in Bolivien gehört habe, dann gab es ein paar kleine Kinder, die haben ein Wort in dem ersten Lied, Kinderlied, besonders betont. Das war das Wörtchen Nein. Das hörte sich dann etwa so an, besonders die kleineren Kinder, die vielleicht nicht den ganzen Text auswendig konnten, aber wenn es dann zum Chorteil kam oder zu diesem Wort, dann hieß es ungefähr so, sage Nein zum Bösen. Die haben das Nein vielleicht zweimal, dreimal stärker irgendwie betont. Und ich dachte, das ist gut so. Wenn ihr das nächste Mal das Lied singt, versucht das vielleicht auch mal so zu machen. Bloß ein kleiner Tipp nebenbei. Aber Dankeschön. Möge Gott euch segnen als Kinder, Jugend, als ganze Gemeinde. Für die Wortbetrachtung heute Morgen möchte ich über den Gedanken sprechen, über die Frage, wie nahe ist dein persönliches Leben mit Gott? Wir wollen uns besonders auf zwei Männer aus der Bibel heute konzentrieren, die, darf ich mal so sagen, verschieden weit entfernt von Gott gelebt haben. Wir werden einen aus dem Alten Testament betrachten, kurz, und auch einen aus dem Neuen Testament. Also, wir wollen heute Morgen einmal den Abstand zwischen uns, jeder selbst für sich persönlich, zwischen uns und Gott messen. Wie nahe ist mein Leben mit Gott? Vielleicht ist uns allen gleich am Anfang schon klar und deutlich, dass diese Frage sich auf diejenigen bezieht, die schon Christen sind, die sagen, ich bin bekehrt oder wiedergeboren und schon Gott dienen. Ein Mensch, der diesen Schritt in seinem Leben noch nicht getan hat, der kann eigentlich noch nicht von einer Entfernung oder von einem Abstand zu Gott sprechen, weil er noch weit weg ist. Und dennoch wünsche ich, dass das Wort auch demjenigen ansprechen möchte. Aber wenn wir jetzt von unserer Entfernung zu Gott sprechen, dann handelt es sich hauptsächlich tatsächlich geht es um uns, die wir vorgeben, Gott zu dienen. Gottes Wort zeigt uns nämlich, dass man beim Messen dieser Entfernung sich manchmal vermessen kann. Dass man die Entfernung falsch einschätzt und vielleicht unsere Sichtweise die Entfernung der Tatsache nicht entspricht. Jesus hat das einmal gesagt, ganz kurz bloß aus Matthäus 15, Vers 8, sagte Jesus, und wir können hier sagen, er hat die Entfernung einmal gemessen, er sagt so, dies Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit seinen Lippen, und dann sagt er, aber ihr Herz ist fern von mir. Also hier waren Menschen, die eigentlich vorgaben, Gottes Volk zu sein, das sogar vielleicht gedacht haben, dass sie besser sind als viele andere und die sich selbst auch so eingeschätzt haben, dass sie Gott ziemlich nahe sind. Wenigstens die Entfernung von ihrem Mund zu Gott war relativ nahe. Aber Gott hat die Entfernung vom Herzen gemessen zu ihm und hat gesagt, dass ihr Herz ist fern von mir. Also sie haben sich da ziemlich verschätzt. Die Frage, wie nahe ist meine Verbindung? Oder mein Abstand meines Herzens zu Gott. Lasst uns einmal mit dem positiven Beispiel aus Gottes Wort anfangen. 1. Mose, Kapitel 5. Ich werde uns hier die Verse 21 bis 24 lesen. Und lasst uns besonders aufpassen. In diesen Versen, die wir lesen werden, wiederholt sich ein Ausdruck zweimal. Also zweimal genau derselbe Ausdruck. 1. Mose 5, Vers 21 bis 24. Henoch war 65 Jahre alt und zeugte Methuselah. Und Henoch lebte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er Methuselah gezeugt hatte, und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs waren 365 Jahre. Und Henoch lebte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn hinweg. So, wer hat jetzt gut aufgepasst? Welcher Ausdruck wiederholt sich in diesen Versen zweimal? Wem ist etwas aufgefallen? Noch einmal bitte. Er wandelte mit Gott. Dankeschön. Henoch wandelte mit Gott. Ganz genau. Wir lesen das einmal am Anfang von Vers 22. Und Henoch, je nach Übersetzung, lebte mit Gott oder wandelte mit Gott. Und dann noch einmal am Beginn des 24. Verses wieder. Und Henoch wandelte oder lebte mit Gott. Ich mag eigentlich mehr die Übersetzung, er wandelte mit Gott. Schlachter, auch Elberfelder, übersetzt es so, Henoch wandelte mit Gott. Wenn wir uns das jetzt einmal optisch oder bildlich vorstellen, Henoch und daneben Gott, weil es heißt, er wandelte mit Gott, dann können wir die Entfernung zu Gott eigentlich relativ genau einschätzen. Wenn wir uns vorstellen, zwei Menschen, die irgendwo entlang gehen, spazieren, je nach Begebenheit, vielleicht würden sie 20, 30, 40 Zentimeter ungefähr auseinander, also entfernt sein untereinander. Ich würde sagen, das ist ein ziemlich kurzer Abstand, eine kleine kurze Entfernung. So sollte unser Verhältnis mit Gott sein. Wir sollten mit Gott wandeln. Also es sollte niemals so weit weg sein, dass man sagen könnte, ich weiß nicht, mit wem er wandelt. Er geht entweder allein oder er geht vielleicht mit sonst jemand anders, aber Gott kann ich da irgendwie nicht mehr sehen. Dann ist es schon zu weit, dann ist schon ein Problem. Aber wir wollen mit Gott wandeln. Wandeln bedeutet ja auch nicht, dass wir bloß mal einen Anfang mit Gott gemacht haben, sondern das bezieht sich auf unser ganzes Leben nach unserem Anfang, nach der Bekehrung. Es meint nicht, sich bloß bekehren oder sogar später, gleich danach, sich vielleicht taufen lassen. Dieser Wandel mit Gott, diese Entfernung sollte konstant eigentlich unser Leben hindurch bleiben. Hier in 1. Mose 5 lesen wir von mehrere Lebensgeschichten, ganz kurz zusammengefasst. Ich hatte das Vorrecht, schon jetzt dreimal in Kasachstan zu sein. Das war jetzt das dritte Mal, auch in der Stadt Astana oder Nur-Sultan jetzt. Und wer von euch die Gemeinde dort kennt, der weiß ja, dass das Grundstück, auf dem das Gemeindehaus dort steht, unmittelbar an den Friedhof, an den städtischen Friedhof dort angrenzt. Und ich nehme an, dass jeder, der schon da mal gewesen ist zum Fest und so weiter, ganz bestimmt in den Pausen etwas gemacht hat, und zwar auf dem Friedhof rumspaziert. Das ist eine Tradition, das, denke ich, haben wir fast jeden Tag gemacht. Wenn man irgendwo hin wollte gehen spazieren, dann geht man auf den Friedhof. Gar nicht so ein schlechter Gedanke. Beim Gehen, wenn man sich die verschiedenen Grabsteine dort anschaut, stellt man ja fest auf dem Friedhof, dass jeder Grabstein normalerweise zwei Jahreszahlen hat. Das Geburtsdatum und dann das Todesdatum. Je nach Größe des Steines stehen da manchmal noch einige andere Worte. Manchmal steht da fast nichts mehr als nur der Name und dann diese zwei Daten. Wenn wir hier in 1. Mose 5 lesen, dann haben wir in gewissem Sinne hier solche Grabsteinbeschriftungen. Als Beispiel Vers 8 lesen wir, und alle Tage Seths waren 912 Jahre, dann starb er. Also der Name Seth, mit anderen Worten, wann er geboren ist, 912 Jahre gelebt und dann sein Todesdatum. Vers 11 lesen wir weiter, und alle Tage Enos waren 905 Jahre, dann starb er. Wieder sozusagen Anfangsjahr und Todesdatum, dann ist er gestorben. Vers 14, und alle Tage Kenans waren 910 Jahre, dann starb er. Wir sehen, es ist so wie eine Leier. Dann geboren, so lange gelebt, und dann ist er gestorben. Aber dann kommen wir zu Vers 24, und hier ist ein ganz außergewöhnlicher Grabstein. Der hat nämlich bloß eine Zahl drauf. Sowas kennen wir normalerweise nicht. Wir lesen hier so. Und Henoch lebte mit Gott, wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn hinweg. Also er lebte mit Gott, er hatte einen Anfang, er lebte, aber dann steht da kein Todesdatum. Das steht nicht, so wie bei den anderen, dann starb er, sondern da heißt es einfach, und er war nicht mehr. Was sollst du da auf den Grabstein draufschreiben? Er ist einfach nicht mehr da. Gott hat ihn ja zu sich genommen, Gott hat ihn entrückt. Henoch ist der erste von den drei Menschen, wenn ich das so sagen darf, die vielleicht lebendig gen Himmel gefahren sind. Der erste hier Henoch, später Elia, aber natürlich Jesus noch in einem viel tieferen Sinn. Aber zurück zu unserem Gedanken, und Henoch wandelte mit Gott in diesem nahen Verhältnis. Wie kam Henoch dazu, so ein Leben mit Gott zu führen? Wenn man sich mit dem Stammbaum der ersten Menschen hier sich eingehender befasst, die Jahreszahlen auswertet, zusammenzählt und so weiter, dann wirst du feststellen, dass zu der Zeit, als Henoch lebte, auch der erste Mensch, Adam, noch am Leben war. Er war zwar schon älter, aber wir können uns das so bildlich vorstellen, dass Henoch die Gelegenheit hatte, vielleicht ein paar Straßen weiterzugehen und den alten Adam zu besuchen, sich bei ihm hinsetzen, zu einer Tasse Tee und was immer sie damals getrunken haben. Und er konnte sich noch tatsächlich mit Adam unterhalten. Ich stelle mir das so vor, dass Henoch gerne zugehört hat, wie Adam erzählt hat von der ersten Zeit seines Lebens. Wie wunderschön es im Paradies gewesen ist. Die wunderschöne, nahe Gemeinschaft, die sie dort mit Gott haben konnten. Wie Gott eigentlich jeden Tag, jeden, wenn der Abend kühl geworden ist, wie Gott zu ihnen kam und sie so ein ganz nahes Verhältnis mit Gott haben konnten. Und ich stelle mir so vor, dass wenn immerhin noch von Adam dieses so gehört hat, dass in seinem Herzen ein Verlangen aufgekommen ist, ich will auch so ein Leben mit Gott führen, so ein Wandel mit Gott führen. Ich will nicht so weit von Gott wegleben wie manche andere. Gott hat uns eigentlich dazu geschaffen, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Das sollte das Wichtigste in unserem Leben sein. Wenn wir mit jemand leben oder mit jemand wandeln, dann meint es ja auch, dass wir den Menschen gut kennen. Wenn wir mit jemand viel zusammen sind, bedeutet das ja auch eigentlich, dass wir ihn mögen oder dass wir gerne mit ihm zusammen sind, dass wir gerne mit ihm uns unterhalten. Wenn wir das jetzt auf unser Gebet anwenden, manchmal in Gesprächen, ob mit jungen Menschen oder auch mit älteren Menschen, kommt dieser Gedanke auf, wie kann ich so lange beten? Ich weiß nicht, ich versuche morgens zu beten, ich versuche abends zu beten, aber wenn ich in 2, 3, 5 Minuten habe ich eigentlich alles schon gesagt, was ich sagen wollte zu Gott. Ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Wie konnte ein Georg Müller und all diese Männer Gottes, wie konnten sie so lange reden? Was haben sie, wie sie manchmal sagen, stundenlang auf den Knien gemacht? Weißt du, es ist einfach, eigentlich ganz einfach zu erklären. Es ist, wenn wir uns das auf unser Verhältnis zu Menschen jetzt anwenden, wie lange kannst du mit jemandem sprechen, den du nicht kennst? Sagen wir mal, du fährst im Zug, jemand setzt sich neben dir oder dir gegenüber hin, man fragt, wohin du fährst oder von wo du kommst, wo du arbeitest, was du lernst, und so vielleicht nach 2 Minuten hat man eigentlich alles ausgesprochen und dann vertieft sich jeder in sein Buch oder was immer gerade, womit er gerade beschäftigt ist. Du kennst den Menschen nicht. Wenn du seinen Namen gehört hast, ob er verheiratet ist, wie viele Kinder er hat oder so, wo er arbeitet, was willst du noch mit ihm reden? Aber wenn jetzt dein bester Freund neben dir sitzt und ihr vielleicht 2, 3 Stunden lang wohin fährt, auf einmal stellst du fest, die Zeit ist wie im Flug verlaufen und ihr habt noch lange nicht fertig gesprochen und es sind 2, 3 Stunden rum. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist deine Entfernung, dein Verhältnis zu der anderen Person. Je nachdem, wie weit du von ihm weg bist oder wie nahe du zu ihm stehst, dementsprechend wirst du auch gerne oder viel Zeit mit ihm verbringen wollen. Weißt du, wie lange Henoch mit Gott wandelte? 300 Jahre. Es steht hier so in Vers 22. Und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre. Hier sehen wir schon eine außergewöhnliche Beständigkeit. Er hat nicht bloß einen guten Anfang gemacht, er war nicht bloß die ersten 6 Monate, sagen wir mal, nach seiner Bekehrung voll dabei, sondern er wandelte mit Gott für 300 Jahre lang. Vielleicht hast du bei dir schon eine Antwort parat. Klar, wenn ich in so einer Zeit leben würde, dann würde ich das auch tun können. Aber ist es heute noch realistisch, so mit Gott zu wandeln, so beständig, so anhaltend? Wenn Henoch in meiner Zeit leben würde, wenn er wüsste, wie es bei mir in der Schule zugeht, was, was, was in welchem Umfeld ich lebe, wie es bei mir auf dem Arbeitsplatz aussieht, wenn er noch all diesen Zugang zum Internet hätte und all diesen Medieneinfluss auf ihn zuströmen würde, würde er dann noch so leben können? Vielleicht verschätzen wir uns, vielleicht haben wir nicht genug durchgedacht. Darf ich einmal kurz lesen, wie Henochs Zeit, Umfeld damals war? Du weißt es sicherlich. Gleich im nächsten Kapitel, 1. Mose 6, Vers 5 und 6, lese ich hier folgend. Als aber der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf Erden groß war und alles Denken und Trachten ihres Herzens den ganzen Tag nur böse war, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Ach so, vielleicht war es doch damals nicht viel anders als heute. Ich meine, Vers 5 hier in Kapitel 6 könnte man direkt auf unser Jahr 2019 anwenden. Die Bosheit der Menschen auf Erden ist groß, wird immer größer, auch in Deutschland. Das merkt man auch, wenn man hier alle paar Jahre mal immer wieder reinschaut. Alles Denken und Trachten ihres Herzens den ganzen Tag nur böse ist. Was immer die Menschen sehen, was immer die Menschen hören, womit sie sich in Gedanken beschäftigen, das ist so schmutzig, das ist so böse, den ganzen Tag nur Böses. Das waren die Nachbarn Henochs, könnten wir sagen. Das war das Umfeld, das war die Zeit, in der Henoch lebte. Also er wandelte mit Gott selbst in einer schweren Zeit, in einer verdorbenen Zeit. Wie hat es Henoch geschafft? Wie ist es möglich, so anhaltend zu bleiben? Das Geheimnis liegt eigentlich gerade in unserem Wort. Er wandelte mit Gott. Also nicht bloß einen guten Anfang gemacht haben, sondern Tag für Tag lebte er in Gemeinschaft mit Gott. Ich würde sagen, dass jeder, wahrscheinlich über 15 von uns, sein eigenes Handy hat. Wir alle wissen, dass ein Handy bloß so lange gut ist, solange die Batterie aufgeladen ist. Macht nichts aus, welches Modell du hast. Ob du jetzt ein Apple 11 hast oder ein Galaxy S11, ich weiß gar nicht, ob die schon rausgekommen sind. Aber das beste Telefon wird dir nichts nützen, wenn du es nicht über Nacht oder morgens vor dem Wegfahren aufgeladen hast. Es wird dir vielleicht für einen, vielleicht für zwei Tage reichen, je nachdem, wie viel du es gebrauchst. Aber danach wird es vollkommen nutzlos für dich sein. Ganz egal, wie viel du dafür bezahlt hast. Ganz egal, wie viel Daten du auf deinem Vertrag, dein Datenvolumen abgemacht hast. Diese ständige Verbindung, wir müssen ständig an die Energiequelle angeschlossen sein. So können wir mit Gott verbunden bleiben. Wir lesen von manchen Christen in 2. Timotheus 3, Vers 5. Das ist jetzt wieder jemand, der vorgibt, ein Christ zu sein, aber bei dem die Entfernung nicht stimmt, wo jemand, der weit von Gott weg ist. 2. Timotheus 3, Vers 5 heißt es, die da haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Also von außen sieht es aus wie ein Handy. Die haben den Schein, wie ein intelligentes und sehr ein modernes, gutes Gerät. Aber keine Energie, sie haben keine Kraft. Die Batterie, der Akku ist leer. Von außen sieht das so schön aus, aber so weit. Die Entfernung zu der Energiequelle war zu lange, zu weit weg gewesen. Wir müssen eigentlich auch, unser Verhältnis mit Gott muss auch jeden Tag immer wieder neu aufgeladen werden. Ich glaube, so hat das Henoch getan. Anders hätte er, glaube ich, nicht 300 Jahre ausgehalten. Vielleicht, wenn du das nächste Mal dein Handy einsteckst, versuch es mal, wenn du Zeit hast, vielleicht wenigstens genau so lange in Gemeinschaft mit Gott, in Gottes Kraftquelle dich einzustecken. Ich weiß nicht, wie lange dein Handy gewöhnlich ladet. Es gibt ja auch solche Fast-Charging-Ladegeräte. Aber selbst diese Zeit, glaube ich, würde schon sehr nützlich für dein geistliches Leben sein, für jeden von uns. wenn wir in den Tag hinausgehen, ohne dieses nahe Verhältnis mit Gott gehabt zu haben, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn am Tag dann uns nichts gelingt, wie alles schief geht. Dann brauchst du dringend Hilfe, willst du anrufen, nützt dir nichts, kannst nichts. Die Verbindung ist nicht da. Von außen der Schein ist noch da, aber die Quelle ist einfach nicht, die Kraft verleugnen sie, haben sich nicht in Gott aufgeladen. Die Qualität unseres Gottdienens hängt auch im direkten Verhältnis zu der Gemeinschaft ab, die wir mit Gott haben. Es ist vielleicht für manche ein Widerspruch, aber dennoch war beim Gottdienen geht die Quantität und die Qualität irgendwie Hand in Hand, ist miteinander verbunden. Was ich damit meine, wir brauchen nicht bloß Qualitätszeit mit Gott, sondern ich glaube auch Quantität. Ich meine, es ist natürlich gut, dass wenn wir mit Gott zusammen sind, wir wenden das ja auch manchmal auf die Ehe an. Es ist gut, dass wir genug Kommunikation, genug Zeit mit unserem Ehepartner haben. Manchmal sprechen wir auch von Qualitätszeit, dass wir die Zeit, wenn wir dann zusammen sind, dass wir sie dann richtig anwenden. Es nützt nichts, irgendwo auszugehen mit deiner Frau und dann sitzt jeder bloß und schaut auf sein Handy und nach einer Stunde sagt man, wir hatten heute eine schöne Zeit gehabt. Die Zeit hilft dir nichts. Du musst dann wirklich die Zeit effektiv ausnutzen, das Handy am besten abstellen und dann Qualitätszeit haben. Aber diejenigen, die schon länger verheiratet sind, ihr Männer, ihr werdet das bestimmt von euren Frauen auch schon gehört haben. Auch wenn wir versuchen, hier und da bloß effektive Qualitätsminuten zu haben, die Frau wird trotzdem nicht zufrieden sein. Die wird irgendwann sagen, ich möchte einfach mehr Zeit. Mir reichen diese 5 Minuten in der Woche nicht aus. Ich möchte mehr Zeit verbringen, oder auch umgekehrt sollte es so sein. Quantität und Qualität, sagt ich, gehen Hand in Hand. Je mehr du die Bibel liest, je mehr du dir Zeit nimmst, die Bibel zu lesen, desto wertvoller wird die Qualität werden. Je mehr du betest, desto wertvoller wird dir das Gebetsleben werden. Das ist anders als gewöhnlich, aber dennoch ist es wahr im Geistlichen. Je mehr du Gott dienst, desto tiefer wird dein Dienst werden. Je mehr du ein Zeugnis von Jesus erzählst, ich glaube, desto vielleicht auch effektiver mit der Zeit wird dein Zeugnis werden. Also wir brauchen diese enge Zeit mit Gott. Wie viel Zeit am Tag widmest du der Gemeinschaft mit Gott? Ein positives Beispiel. Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre. Aber wie gesagt, ich glaube, das ging bloß deshalb, weil er jeden Tag Quantität oder Qualitätszeit mit Gott hatte. So wie er das vielleicht von dem alten Adam mitbekommen hat, wie es damals im Garten Eden gewesen ist. Aber jetzt gehen wir zum zweiten Beispiel. Wir wollen uns jetzt einen anderen Gottesmann aus dem Neuen Testament kurz vornehmen und wollen einmal seine Entfernung zu Jesus, seine Entfernung bei der Nachfolge zu einem bestimmten Zeitpunkt jetzt in seinem Leben einmal messen. Hat jeder seinen Zollstock bereit? Lasst uns dann einmal aufschlagen. Lukas 22, ich lese hier den 54. Vers. Lasst uns einmal messen, auf die Maßeinheit oder auf die Entfernung achten. Lukas 22, Vers 54. Dann ergriffen sie ihn, führten ihn weg, nämlich Jesus, und brachten ihn ins Haus des Hohepriesters. Petrus aber folgte etwas entfernt. Oder wie andere Übersetzungen sagen, Petrus aber folgte von Ferne. Also auf Distanz diesmal. Wenn ich noch einmal das Beispiel von Ehemenschen anwenden kann. Was für Gedanken kommen dir in den Sinn, wenn es in einer Ehe so weit kommt, dass vielleicht die Frau oder der Mann seinem Partner sagen muss, du scheinst die letzte Zeit irgendwie so weit weg zu sein. Was geht an? Wir sind zwar zusammen, aber mir scheint, du bist irgendwie abwesend. Ich fühle mich zu dir nicht so hingezogen, wie es vielleicht früher war. Wenn wir solche Worte hören von unserem Ehepartner, dann sollten bei uns die Alarmglocken angehen. Dann sollte spätestens dann uns bewusst werden, hier muss sich was ändern. Hier ist Gefahr, in unserem Verhältnis stimmt etwas nicht. Wir sollten hier sehr aufpassen. Es sagt an, diese Aussage deutet gewöhnlich darauf hin, dass das Verhältnis irgendwie abkühlt, dass die Entfernung vielleicht langsam größer wird und in der Richtung auch weitergeht. Diese Distanz schon im Eheleben ist sehr gefährlich. Die kann, wenn wir darauf nicht achten, wenn wir nicht irgendwas unternehmen dagegen, wird sie sehr oft dahin führen, dass die Ehe daran zerbrechen kann. Wir stellen uns vielen Gefahren, öffnen uns für viele Gefahren. Genauso auch im geistlichen Leben. Wenn wir in unserem Leben merken, und wenn wir heute Morgen jeder für sich persönlich den Zollstock einmal anlegt und die Entfernung von Herz zu Jesus oder zu Gott misst und merkt, das ist irgendwie zu weit weg. Die Distanz ist zu groß. Dann ist höchste Zeit, dass man etwas unternimmt. Vielleicht kurz bei Petrus hier. Das war ja nicht immer bei ihm so gewesen, dass er Jesus von Ferne folgte, wenn ich dieses jetzt einmal so bildlich ins Geistliche übertragen kann. War nicht gerade Petrus eigentlich immer der Erste? Wusstest du schon, dass wo immer im Neuen Testament, in den vier Evangelien, wo immer die Jünger erwähnt werden, als Gruppe oder wo sie namentlich erwähnt werden, wer wird immer als Erster erwähnt? Natürlich Petrus. Er war der Vorderste von den Jüngern. Jesus gab ihm den Namen Simon Petrus, also Stein oder Felsen. Petrus war derjenige, der auf dem Wasser wandelte. Petrus war derjenige, der sagte, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und wie kann jemand, der so engagiert war, der so dabei war, so hingegeben war, so entschieden und so klar war, so loyal war, wie kann es bei so einem Menschen dahin kommen, dass es auf einmal seine Entfernung zu Jesus groß geworden ist? Und wie wir ja auch alle wissen, dass es später dazu geführt hat, sogar, dass er Jesus dreimal verleugnet hat. Unvorstellbar. Wir können aber von Petrus hier lernen, wie höchst gefährlich es ist, wenn wir anfangen oder wenn wir dahin gekommen sind, dass wir Jesus von Ferne folgen. Also anstatt wie bei Henoch mit ihm zusammen, sondern von Ferne, mit Abstand. Höchst gefährlich. Interessanterweise erwähnen alle vier Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, diesen Zwischenfall von Petrus. Keiner hat sich scheinbar irgendwie geschämt, dieses klar zu erwähnen, was mit Petrus passiert war. Ich meine, die waren realistisch. Die haben nicht versucht, Sachen zu verschönern und Petrus jetzt als irgendwie hinzustellen, wie er nicht gewesen ist, sondern sie haben das einfach ganz klar. Und ich bin Gott dankbar, dass das Wort so ehrlich ist und so transparent ist, dass es uns einfach zeigt, auch wie es dem Petrus hier gegangen ist. Und das zeigt uns hier einen der, darf ich sagen, der stärksten Jünger, wie es auch in seinem Leben so weit kommen konnte, dass die Entfernung zu Jesus größer wurde und er dann sogar gefallen ist und Jesus verleugnet hat. Wie ist es so weit gekommen? Darf ich mal kurz auf ein paar Punkte hinweisen? Schlag mal auf Johannes Kapitel 13. Johannes 13, das war jetzt schon kurz vor dem, bevor wir gelesen haben, dass er Jesus von Ferne nachfolgte. Johannes 13, die Szene spielt sich hier ab beim Abendmahl. Jesus ist mit seinen Jüngern zusammen im oberen Saal. Fußwaschung war eben vorbei, war fertig. Aber sie sitzen weiter am Tisch zusammen. Und wir lesen hier in Vers 21 bis 30, möchte ich lesen. Johannes 13, Vers 21. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er betrübt im Geist und bezeugte: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Die Jünger sahen sich fragend an und ratschlagten, wen er meinte. Es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte, der lag zu Tisch an der Brust Jesu. Dem gab Simon Petrus ein Zeichen, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Jener lehnte sich an die Brust Jesu und sagte zu ihm: Herr, wer ist es? Jesus antwortete: Es ist der, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er tauchte den Bissen ein und gab ihn Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn, da sagte Jesus zu ihm: Was du tun willst, das tue bald. Es verstand aber niemand am Tisch, wozu er ihm dies sagte. Einige meinten, weil Judas die Kasse verwaltete, sagte Jesus zu ihm: Kaufe was für das Fest, was wir für das Fest brauchen, oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er sofort hinaus und es war Nacht. Ich weiß nicht, ob du verstanden hast, was ich hier mit diesem Abschnitt uns sagen wollte. Folgendes: Die sitzen am Tisch und es wird angenommen, dass die Tische in der Zeit so in U-Form waren. Es waren niedrige Tische, die saßen nicht auf Stühlen, sondern da wurden solche Kissen bereitgelegt, auf denen sich die Jünger mit Jesus eingeschlossen, sich so hingelegt haben und so auf eine Hand abgestützt. Und so lag einer nach dem anderen um diesen Tisch, lagen sie so am Tisch. Und allgemein wird angenommen, dass am Anfang des einen Tisches Johannes der Erste lag, und wenn er so auf seine linke Hand abgestützt war und hier der Tisch in der Richtung weiterging, dann war der Zweite direkt hinter Johannes, war dann Jesus, ebenfalls so auf seine linke Hand abgestützt, und mit der rechten Hand hat man dann gegessen von dem niedrigen Tisch. Und Petrus saß höchstwahrscheinlich am anderen Ende gegenüber irgendwo oder schräg gegenüber von Jesus. Also auf der anderen Seite der Form des U-Tisches. Und als Jesus jetzt diese Worte sagte, das haben alle gehört: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Dann war natürlich eine Verwunderung unter den 12 Jüngern hier entstanden. Sie ratschlagten, wen er meinte. Und weil Petrus weiter weg von Jesus saß, dann bittet er Johannes, und wir lesen das noch einmal hier in Vers 24, dem Johannes, obwohl er seinen Namen hier nicht erwähnt, aber wir wissen, Johannes erwähnt nicht seinen Namen in seinem Evangelium oder in seinen Briefen, er erwähnt sich immer indirekt, obwohl er sich meint, aber dem Johannes gab Simon Petrus ein Zeichen, dass er fragen sollte, wer es wäre. Warum gab Petrus ihm ein Zeichen? Einfach deshalb, weil er weiter weg von ihm saß. Er konnte jetzt Jesus nicht fragen, und deshalb, aber weil Johannes neben Jesus lag, dann sagte er: Johannes, frag mal Jesus, wen er meint. Wir wissen nicht, wir können uns nicht vorstellen, dass einer von uns sowas tun würde. Und weil Johannes so mit der linken Hand abgestützt war, und deshalb lag er sozusagen bei Jesus in der Brust, also vor ihm. Und deshalb hat er vielleicht so den Kopf gehoben und sagt zu ihm: Herr, wer ist es? Und Jesus beantwortet Johannes die Frage. Jesus gibt eigentlich eine ganz klare Antwort. Er sagt: Es ist der, dem ich den Bissen, und eben dann hat er vielleicht mit der rechten Hand, den Bissen eintauche und gebe. Vielleicht saß oder lag Judas direkt weiter als Dritter neben Jesus. Johannes hat es klar vernommen, was Jesus sagte: Es ist der, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Warum hat Johannes das gehört? Einfach weil er direkt mit seinem Kopf, kann man sagen, vor seinem Kopf saß. Interessanterweise, Jesus hat die Frage eigentlich klar beantwortet. Wir sind uns alle einverstanden. Komisch ist aber, dass wir in Vers 28 lesen: Es verstand aber niemand am Tisch, wozu Jesus dem Judas gesagt hatte, als Judas plötzlich aufstand und rausging. Die Jünger haben nicht verstanden, warum jetzt einer von uns weggeht. Wir sind doch noch gar nicht fertig. Aber Jesus sagt beim Rausgehen zu Judas: Was du tun willst, das tue bald. Und die Jünger haben nicht verstanden. Aber Jesus hat doch die Frage beantwortet. Die hätten doch verstehen sollen, worum es sich handelt. Aus dem Zusammenhang entnehmen wir, die anderen Jünger oder auch Petrus haben nicht verstanden, was Jesus meinte, weil sie einfach zu weit weg von ihm saßen. Sie haben das nicht gehört, sie haben das akustisch nicht mitbekommen. Da fängt das Problem an. Wir gehen aber weiter. Schlagen wir jetzt auf Matthäus 26, Vers 40. Die sind jetzt schon rausgegangen, gingen in den Garten Gethsemane. Und wir lesen, dass Jesus da besonders auch wieder Petrus, Jakobus und Johannes mit sich nahm. Und er wollte eigentlich, sie sollten ganz nahe bei ihm sein. Er hat extra gesagt, kommt mit mir. Besonders auch den Petrus mit eingeschlossen. Der sollte ganz nahe an ihm sein. Wir lesen in Vers 40. Und er ging bloß einen Steinwurf weit weg, relativ nahe. Aber er kam zurück zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sagte zu Petrus, konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Hier merken wir schon, die Entfernung wird immer größer. Erst hört er ihn nicht und dann hat er zwar schon gehört, Jesus hat gesagt, sie sollten mit ihm wachen, beten. Er würde jetzt durch eine schwere Zeit durchgehen, aber er war jetzt schon so weit weg entfernt, er hat das nicht befolgt. Er hat nicht gewacht. Wir sehen, es wird immer gefährlicher. Er ist eingeschlafen beim Gebet. Also erstens, er konnte nicht richtig hören. Irgendwie das Wort Gottes wurde immer weiter weg, schien so immer schwieriger zu verstehen. Sein Gebetsleben fing an einzuschlafen. Jesus sagte, wachet mit mir, betet mit mir. Er schläft ein. Wir sehen, er war nicht mit Jesus dabei. Er war nicht anwesend, als Jesus den Todeskampf da gekämpft hat im Gebet. Und dann ist es natürlich kein Wunder, wenn wir in Lukas 22, Vers 54 kurz danach lesen, wie wir schon gelesen haben, da ergriffen sie ihn und führten ihn weg und brachten ihn ins Haus des Hohepriesters. Petrus aber folgte etwas entfernt. Wir sehen auch hier, wo jetzt Jesus schon festgenommen war und zu dem Verhör geführt wurde und von einem zum anderen, dass Petrus jetzt bloß noch auf Distanz folgen konnte. Mehr hat er sich nicht gewagt. Warum? Ganz einfach, wie wir schon gesagt haben, er hat diesen Morgen oder diese Nacht den Akku nicht eingesteckt, sein Handy nicht aufgeladen. Da war nicht mal ein Balken zu sehen auf seiner Batterie, auf seinem Akku. Kein Wunder, dass er jetzt morgens, wo ihm das Gerät, wo ihm die Kraft fehlte, war er leer. Konnte er höchstens noch auf Entfernung dem Heiland folgen. Jesus sagt, kannst du nicht eine Stunde mit mir warten? Ich meine, wenn er wenigstens für eine Stunde doch sein Handy eingesteckt hätte. Weißt du, ich glaube, wenn er das gemacht hätte, wenn er eine Stunde mit Jesus gebetet hätte in dieser Nacht, ich glaube, dann hätte er Jesus nicht verleugnet. Ich meine, ich kann das nicht begründen, aber ich glaube fest, das ist meine Überzeugung, dass das dann nicht so ausgegangen wäre, wie es später gewesen ist, dass er dreimal nacheinander Jesus schändlich verleugnet hat. Er hatte die Entfernung nicht eingehalten. Er war nicht nahe an Jesus, hat nicht aus der Kraft geschöpft. Auch heute, keiner von uns kann wirklich siegreich durchs Leben gehen, wenn wir nicht diese nahe Entfernung. Das Kabel beim Aufladen, das ist bloß so und so lang. Du kannst nicht weit wegbleiben. Wenn du willst aufladen, dann musst du. Das Gerät muss dann ganz nahe an der Kraftquelle sein. Dann wirst du es aushalten. Was passiert, wenn wir aber schon auf Distanz sind? Ganz einfach. Wir lesen hier, wenn wir Zeit hätten, das alles durchzugehen. Wir kommen zu zu Orten hin oder auf Plätze hin, wo wir nicht sein sollten. Wenn die Entfernung zu Jesus größer ist, wenn der Abstand zu groß ist, dann werden wir auf Stellen hinkommen, auf Plätze hinkommen, wo wir eigentlich nichts verloren haben. Wir lesen hier in Vers 54 und 55 jetzt weiter. Da zündeten sie mitten im Hof ein Feuer an und setzten sich zusammen, aber Petrus setzte sich mitten unter sie. Mitten unter wen? Unter die Menschen, die eigentlich Jesus da verhören wollten, die Jesus umbringen wollten. Was hat Petrus da verloren? Er setzte sich mitten unter sie an, wir sagen manchmal an einem fremden Feuer. Hast du schon mal daran gedacht, warum setzte sich Petrus an das Feuer? Na ja, ganz klar, in der Nacht, die Nächte waren kühl zu dieser Jahreszeit, auch heute noch in Judäa, es kann mal eine ziemlich kühle Nacht geben und er hat einfach gefroren, so viele Stunden schon draußen, das war tatsächlich kühl, das war tatsächlich kalt, so kalt, dass sie mussten ein Feuer machen, um sich zu wärmen. Jeder von uns würde wahrscheinlich auch frieren und das sich erfreuen an einem Feuer. Aber denk einmal zurück, ein paar Stunden vorher, als Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat. Weißt du noch, als er gebetet hat, hat er auch gefroren? Ja, sein Schweiß fiel wie Blutstropfen. Jesus hat geschwitzt in der Nacht. Petrus hat hier gefroren. Er brauchte ein künstliches, ein natürliches Feuer, um sich zu wärmen. Er ist irgendwo hingeraten, in Orte gekommen, wo er nicht sein sollte. Zweitens, was noch passiert, nicht bloß, dass wir wohin kommen, wo wir eigentlich nichts verloren haben, wir werden auch auf einmal feststellen, wir fangen an, Sachen zu sagen, die wir überhaupt nicht sagen sollten. Wenn wir die Parallelstelle jetzt lesen, Johannes 18, Vers 18, bloß als ein Beispiel. Die Knechte und Diener standen dort und hatten ein Kohlenfeuer gemacht, denn es war kalt und sie wärmten sich. Petrus aber stand bei ihnen und wärmte sich. Der Hohepriester nun fragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Und so geht es weiter und dann später lesen wir in Vers 25. Simon Petrus aber stand dort und wärmte sich. Da sagten sie zu ihm, bist du nicht einer seiner Jünger? Er leugnete aber und sagte, ich bin es nicht. Solche Worte sollten niemals aus seinem Munde kommen. Aber seht, das geschieht, wenn wir auf Distanz mit Jesus sind. Plätze, wo er nichts verloren hat, Worte, die niemals aus seinem Munde kommen sollten. Und was ist dann das Ergebnis? Dann, wenn wir in Kapitel 22 in Lukas lesen, wir Vers 61. Der Herr wandte sich um und sah Petrus an, da dachte Petrus an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte. Der Herr konnte Petrus bloß ansehen, aus Entfernung. Er konnte ihm nichts sagen, er war einfach zu weit weg, er hätte sowieso nicht gehört. So stelle ich mir das vor. Er konnte aber so weit, dass er ihn noch anschauen konnte. Und da dachte Petrus an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Und das passiert. Wenn wir anfangen, Jesus auf Distanz folgen, dann kommen wir auch dahin in so eine Lage, dass wir bitterlich weinen. Und es ist gut, wenn wir dann anfangen, bitterlich zu weinen. Denn da hat sich die Entfernung zum Heiland wieder verändert. Hier ist Petrus zusammengebrochen. Hier hat er erkannt, was mache ich hier? Was habe ich hier verloren? Warum bin ich so weit von Jesus weg? Und wenn ich jetzt noch einmal zurückgehen darf, kurz auf unseren Henoch, von dem wir gelesen haben. Ich habe ein Detail noch nicht erwähnt, was ich kurz hier unterstreichen möchte. In 1. Mose 5, Vers 22 wieder. Es heißt hier so, und Henoch lebte mit Gott 300 Jahre lang. Das hatten wir schon durchgenommen. Nachdem er Methuselah gezeugt hatte. Noch einmal. Henoch lebte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er Methuselah gezeugt hatte. Wenn wir uns dies näher anschauen, dann steigt ja uns die Frage auf, warum erst nachdem er Methuselah gezeugt hatte? Oder was hat er vorher gemacht? In Vers 23 lesen wir nämlich, und alle Tage Henochs waren 365 Jahre. Vorher haben wir aber gelesen, dass Henoch lebte bloß 300 Jahre mit Gott. Automatisch kommt die Frage auf, was war mit den ersten 65 Jahren? Wo sind die geblieben? Und wir aus dem Zusammenhang sehen wir, dass in Henochs Leben sich mit 65 Jahren etwas passierte, wo sein Leben sich verändert hat. Bis 65 Jahren hat er irgendwie anders gelebt, auf Distanz, wenn ich das so sagen kann. Aber als er diesen Sohn, als ihm der Sohn geboren war, Methuselah, dann ist irgendeine Krise, etwas in seinem Leben passiert, dass er gesehen hat, bei mir muss sich etwas ändern. So kann ich nicht, so will ich nicht weiter leben. Was bedeutet der Name Methuselah? Es gibt verschiedene Wörterbücher, die das verschieden auslegen. Aber eine Auslegung oder eine Bedeutung, die ich mag, ist, der Name Methuselah bedeutet, wenn er stirbt, dann wird sie kommen. Also das ist der Name. Wenn er stirbt, dann wird sie kommen. Du weißt natürlich, wer sie ist. Es ist die Sintflut. Weiß jemand, wie alt der älteste Mensch gerade Methuselah geworden ist? Von den Kindern, Jugendlichen? Wie alt ist der älteste Mensch der Welt, der auf der Erde lebte, geworden? 969, ja, danke schön. 969 Jahre. Wer jetzt später zu Hause ein bisschen Bibelstudium machen möchte, dem würde ich raten, ein paar Verse durchzunehmen. Schreibt es dir auf, vielleicht 1. Mose 5, Vers 25 und dann Kapitel 5, Vers 28. Wenn du die Zahlen von den Nachfolgern liest und die dann zusammenzählst und dann schreib dir noch auf 1. Mose 7, Vers 11. Da wirst du lesen, wie alt Noah geworden ist. Dann nimmst du Noahs Zeit und dann Noahs Vaters Lebenszeit, als er geboren war, plus seines Großvaters Lebenszeit, zählst du die drei Zahlen zusammen und dann kommst du natürlich auf 969. Das bedeutet, dass als Methuselah starb, dass das in dem Moment war, wo die Sintflut kam. Das war genau auch das Todesjahr oder das Jahr, wo dann die Sintflut kam. Wie gesagt, schau es später selbst nach, aber was wir daraus nehmen können, dass irgendwie Henoch, als ihm dieser Sohn geboren war, dass, ich weiß nicht, wie ich das soll sagen, dass Gott auf eine besondere Art zu ihm geredet hat, dass ihm klar geworden ist, es gibt ein Ende, da kommt ein Gericht Gottes. Wenn er stirbt, dann kommt sie. Und wenn er dann an sein Lebensende, an das Gericht Gottes gedacht hat, dass er gesagt hat, okay, dann muss sich mein Leben ändern. In meinem Leben muss etwas geschehen. Ich kann nicht so weiterleben. Ich kann nicht auf solcher Distanz weiterleben mit meinem Heiland oder mit Gott. In 2. Petrus 3, Vers 9 lesen wir, vielleicht hast du auch schon gefragt, warum hat Methuselah so lange gelebt? Weißt du, warum er gerade der am längsten lebende Mensch auf Erden war? Die Frage kannst du beantworten mit 2. Petrus 3, Vers 9. 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr verzögert die Verheißung nicht, wie es einige für einen Verzug halten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren geht, sondern dass jeder zur Buße findet. Oder Römer 2, Vers 4 sagt, verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmütigkeit? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Gott hat versucht, die Sintflut so lange rauszuzögern, darf ich einmal so sagen, wie er bloß konnte. Also länger gibt es nicht. Länger hat ein Mensch nicht können leben auf dieser Erde als 969 Jahre. Gott hat das Äußerste getan, um das Leben Methuselahs auszuzögern. Warum? Weil uns Gottes Güte zur Buße leiten möchte. Zur Erkenntnis, dass ich ein neues Leben mit Gott führen möchte. Weil Gott nicht will, dass jemand verloren geht, hat er das hinausgezögert, so lange wie er bloß konnte. Aber der Moment, der Tag kam. Und auch für uns wird es einmal ein Ende geben. Das Gericht Gottes wird kommen. Der Tag ist festgesetzt bei Gott. wenn wir das alles zusammennehmen, irgendwie als Henoch an dies gedacht hat, ist ihm klar geworden, ich möchte von heute an die restlichen Jahre meines Lebens ganz nahe mit Gott leben. Egal wie viele Jahre mir noch Gott schickt, ob das 300 sind oder in unserem Fall wird es ja bloß noch viel, viel weniger sein. Du kannst das selbst, nimm das mittlere Durchschnittsalter eines Mannes oder einer Frau hier in Deutschland, bloß so, um eine Rechnung mal zu machen. Zieh deine Jahre ab, rechne aus, wie viele Jahre du noch hast. Kannst du sogar ganz leicht, es gibt auf manchen Websites, du kannst Anfangsdatum, Enddatum eingeben, das sagt dir auch gleich, wie viele Tage du noch zu leben hast. So im Durchschnitt meine ich jetzt. Und dann geh ins Gebet und sag Gott, diese verbleibenden vielleicht 20.000 Tage, die ich noch zu leben habe, je nachdem, je nach Alter, oder wie viel immer du mir schenkst, die bei dir schon festgesetzt sind, diese verbleibenden Tage und Jahre meines Lebens will ich mit dir wandeln. Ich möchte nicht auf Distanz kommen. Ich möchte nicht so weit wegkommen, dass bei mir nicht sowas passiert, wie es hier bei Petrus passiert ist. Aber wenn wir heute Morgen hier sind und sagen, wir haben den Zollstock angelegt und gesagt, was geht hier los? Warum ist die Entfernung? Ja, meine Lippen waren noch da. Ich meine, mein Körper, der sitzt auch noch hier auf der Bank. Es, von außen, der Schein ist noch alles, stimmt noch alles. Aber die Entfernung vom Herzen ist irgendwie so unwahrscheinlich groß geworden. Dann denk an Petrus. Denk an Henoch. Dann komm zum Heiland, weine bitterlich und sag, Herr Jesus, von jetzt an weiter möchte ich mit dir leben, möchte nahe mit dir leben, ich möchte täglich mit dir verbunden sein und dass dann der Rest unseres Lebens in dieser nahen, engen Entfernung sein möchte, ganz nahe beim Heiland, die restlichen Tage meines Lebens. Das ist der Wunsch des, für mich persönlich und auch für jeden Einzelnen von euch. Gott segne euch. Amen.